Ich mag es auch nicht, wenn man Leuten sagt, die totalen schönen Blümchensex haben, ihr macht doch mal was anderes. Blümchensex kann total toll sein. Jeder hat ein eigenes Bedürfnis, eigene Wünsche, was Sex angeht, was Geschlechtlichkeit angeht.
Moin und herzlich willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Let's talk about Sex heute mit Dr. Jörg Signerski-Krieger. Er ist Chefarzt in Göttingen und Tiefenbrunn, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, außerdem Sexualmediziner und Sexualpsychotherapeut. Worüber sprechen wir da wohl? Es geht unter anderem um Transgeschlechtlichkeit, sexuelle Funktionsstörungen, aber auch Sexsucht. Und weil das alles so spannend ist, starten wir damit genau jetzt. Wir starten wie immer mit der Frage, was ist denn Ihrer Meinung nach gestört? Was heißt gestört?
Boah, ich mag den Störungsbegriff nicht. Ich möchte den gar nicht mehr verwenden, den Störungsbegriff, weil der für mich zu sehr stigmatisierenden Touch hat. Mhm. Ich würde lieber im psychotherapeutischen, psychiatrischen Kontext gerne von Herausforderungen sprechen. Herausforderungen, denen unsere PatientInnen sich stellen müssen. Und das wäre eher ressourcenorientiert oder in die Zukunft gerichtet als Aussage.
Jetzt sind Sie Experte auf dem Gebiet der Sexualmedizin. Ein riesengroßes Gebiet. Können Sie mir trotzdem versuchen, kurz zu erklären, was umfasst die Sexualmedizin?
Ich bin ja beides sicher, beim Sexualpsychotherapeut und Sexualmediziner. Die Sexualmedizin ist seit neuestem eine Zusatzbezeichnung. Mhm. Können alle FachärztInnen mit klinischer Tätigkeit erwerben. Und die Idee der Sexualmedizin ist, dass man so eine Basiskompetenz hat, mit PatientInnen gut über Sexualität sprechen zu können. Die Fähigkeit hat, in seinem Fachgebiet sexuelle Herausforderungen gut zu behandeln und zu therapieren und gleichzeitig eine Überweisungskompetenz hat, wenn das Fragestellungen aus der Sexualmedizin sind, die man mit seinem Fachgebiet nicht behandeln kann. Und es umfasst alles, was mit Sexualität zu tun hat, von den sexuell übertragbaren Erkrankungen zu den sexuellen Funktionsstörungen, zu psychischen Erkrankungen, die mit Sexualität zu tun haben, zu psychischen Ursachen von sexuellen Schwierigkeiten, Medikamenteninteraktionen, ein bisschen auch im Sinne von Verhütung, Kinderwunsch, Geschlechtsidentitäten, all sowas. Ja, mit Sicherheit beim Kinderwunsch, Verhütung nicht der Schwerpunkt, aber auch da ist Wissen mit erforderlich, um gut sexualtherapeutisch unterwegs zu sein.
Und was können Sie es grob einschätzen, wie viele Menschen kommen mit welchen Anliegen zu Ihnen? Also gibt es da so einen Schwerpunkt in der Sexualambulanz, dass Sie sagen, okay, der Großteil kommt mit folgendem Anliegen?
Na, wir haben ja in Göttingen hier in Tiefenbrunn eine Sexualambulanz für Sexualmedizin. Wir sind ein bisschen eingeschränkt bezüglich den Herausforderungen, die wir abrechnen können. Und abrechnen können wir gut die Transgeschlechtlichkeiten, die wir begleiten im Transitionsprozess. Das heißt, das ist unser Schwerpunkt, den wir hauptsächlich sehen. Wir behandeln aber auch sexuelle Funktionsstörungen mit psychischen Ursachen. Wir behandeln PatientInnen, die eine psychische Erkrankung haben und deswegen sexuelle Schwierigkeiten haben. Wir behandeln Personen, die Psychopharmaka bekommen und deswegen sexuelle Schwierigkeiten haben. Da ein Beispiel, zum Beispiel das PSSD, Post-Serotonin-Sexual-Dysfunction-Syndrom, eine Symptomatik, die entsteht, wenn man ein SSRI gibt, dass die Sexualität zusammenbricht. Auch die
SSRI müssen wir einmal kurz erklären.
Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, also sind Antidepressiva, die auf dem Serotonin-Rezeptor wirken. Die können langfristig sexuelle Schwierigkeiten machen, die auch nicht weggehen, wenn man das Präparat absetzt. Und auch die betreuen wir.
Und so, gibt es so einen Großteil von Menschen, die zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, okay, der größte Teil...
Größte sind transgeschlechtliche Personen.
Okay, dann lassen Sie uns da direkt mal drüber reden. Was ist Transgeschlechtlichkeit?
Also wir müssen uns erstmal überlegen, was ist überhaupt Geschlechtlichkeit? Was ist die geschlechtliche Identität? Das ist erstmal ein Gefühl, wie ich mich geschlechtlich sehe und geschlechtlich verorte. Mhm. Wir gehen ja nicht mehr von einer binären Geschlechterrolle aus, also nicht mehr binär heißt zwei Seiten Mann, Frau, sondern wir gehen davon aus, dass es mehrere Arten von Geschlechtlichkeiten gibt. Und Transgeschlechtlichkeit heißt, dass mein biologisches Geschlecht von meiner geschlechtlichen Identität, also wie ich meine Geschlechtlichkeit empfinde, abweicht. Mhm. Man hat dazu früher gesagt, Transsexualismus, das hat aber nichts mit Sex zu tun. Mhm. Dann hat man eine Zeit gesprochen von Transidentität, aber die geschlechtliche Identität ist nur eine der vielen Identitäten, die wir haben. Und deswegen sprechen wir von Transgeschlechtlichkeit.
Ist es gleichzusetzen mit dem Begriff der Genderdysphorie?
Genau. Okay, wenn wir das Wort Genderdysphorie benutzen, dann ist das Dysphorie das Leiden da drin. Mhm. Es gibt verschiedene Wörter, die von verschiedenen Seiten auf dieses Phänomen draufschauen. Mhm.
Und geht man dann automatisch von einer Geschlechtsidentitätsstörung aus? Weil da haben wir wieder diesen Begriff Störung. Ne? Das ist schon wieder dieser Begriff.
Man kann das so bezeichnen, wenn man es möchte. Mhm. Ich spreche da gerne von der Transgeschlechtlichkeit. Mhm. Ich nehme den Störungsbegriff da gerne raus.
Mhm. Können Sie mir sagen, wie sich das und gegebenenfalls auch wann sich das äußert? Also altersmäßig bei den Menschen.
Das kann man schlecht sagen. Es gibt verschiedene Personen, die sich in unterschiedlichen Alterskategorien outen. Mhm. Es gibt schon Kinder, die das merken, dass das nicht funktioniert. Wir sehen ja hauptsächlich Erwachsene, also ab 18. Die meisten outen sich nach der Pubertät und äußern tut sich das, dass man merkt, boah, irgendwie passt mein biologisches Geschlecht nicht zu dem, wie ich mich von meiner geschlechtlichen Identität sehe. Die entwickeln einen Ekel bezüglich ihren Brüsten, ihrem männlichen oder weiblichen Genital. Mögen sich nicht mehr in diesen Rollen zurechtfinden, wo sie eigentlich groß geworden sind, und merken, das passt eigentlich nicht.
Gehört da auch sowas dazu, wie, ich sag mal, in der Kindheit als Mädchen geschlechtlich sozusagen zur Welt gekommen, spielt aber lieber mit Autos, so dieses, oder umgekehrt, Männer mit, also dass es da schon sich bemerkbar macht?
Naja, das kann sich so bemerkbar machen, aber es gibt viele Mädchen, die mit Autos gerne spielen, ohne transgeschlechtlich zu sein.
Trotzdem ist es ja so, dass das gefühlt gesellschaftlich so, ja, in der Kindheit komisch wahrgenommen wird, wenn Jungs mit Puppen spielen und Kleider tragen wollen. Ist das im Hinblick auf Enttabuisierung ein Problem, dass man da schon, also gesellschaftlich, das nach wie vor so ein bisschen so verankert ist, dieses klassische Kategoriendenken?
Genau, wir haben in unserer Gesellschaft immer noch klassische Rollenvorstellungen, wie das auszusehen hat. Spannend ist, finde ich, eher, dass transgeschlechtliche Personen, die zu uns kommen, in einem klassischen Rollenbild groß geworden sind, so erzogen wurden und trotzdem sagen, das Rollenbild passt nicht. Also das ist, also die Erziehung hat da keinen Erfolg gehabt, mich irgendwie zu meinem biologischen Geschlecht zu erziehen, sondern ich bin eindeutig von meinem Gefühl her genau das Gegenteil von meinem biologischen Geschlecht. Mhm. Was aber schön ist, und das muss man wirklich sagen, das sieht man auch in Schulbüchern, wir haben Schulbücher analysiert, dass sich die Rollenbilder zunehmend aufweichen. Mhm. Vielleicht nicht so, wie wir uns das beide gerade vorstellen, aber wir haben da eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich als positiv erlebe, die auch zu der Entstigmatisierung von Transpersonen führt. Man merkt, dass auch die Personen, die sich outen, ist größer geworden. Wir haben natürlich in der Gesellschaft auch gegenläufige Entwicklungen, aber ich glaube, der größere Teil ist eher positiv entstigmatisierend.
Wenn die Menschen zu Ihnen kommen, wissen die schon genau, was abgeht, oder kommen die auch mit einer großen Unsicherheit und sagen, okay, irgendwas fühle ich, glaube ich, anders, als es der Norm entspricht in unserer Gesellschaft? Oder haben die schon genau einen Plan?
Beides. Also ich habe gestern eine Person gesehen, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich bin auf keinen Fall eine Frau. Aber ob ich genderfluide bin, also wechsel zwischen den verschiedenen Geschlechtern, ob ich non-binär bin, also gar nicht weiß, was ich bin, oder beide Geschlechtsteile in mir habe, oder ein Transmann bin, Das weiß ich noch gar nicht. Das möchte ich mich auf die Reise machen. Ich möchte keine falsche Entscheidung treffen, wenn es um die medizinischen Maßnahmen der Transition geht.
Wie gehen Sie mit der Person dann um? Also sie sagt, ich weiß noch gar nicht so richtig. Wie sieht eine, in Anführungszeichen, Diagnostik aus? Wie sieht die Behandlung aus?
Na, der erste Schritt ist ja, dass die Person sich so angenommen fühlt, wie sie ist. Ich stelle nichts in Frage. Es ist so, wie es ist. Und dann begleite ich diese Person psychotherapeutisch insofern, dass wir hingucken, welche verschiedenen Rollenvorstellungen gibt es. Gibt es vielleicht Rollenvorstellungen, die sozusagen eher gesellschaftlich aufgedrückt sind? Wie stellt sich die Person das vor? Was empfindet sie? Ein bisschen mit der Geschlechtlichkeit spielen, gucken, wie fühlt sich das an? Dann gibt es Ängste, dass man stigmatisiert wird, ausgegrenzt wird von der Familie. Passiert das auch? Wie kann man sich outen? Also in kleinen Schritten testen, schauen, in welche Richtung geht es.
Und dann, wenn die Person sich jetzt in dem Fall, was Sie eben angesprochen haben, sicher ist, sagen wir, okay, ich bin definitiv keine Frau, will ein Transmann beispielsweise werden. Wie geht das weiter?
Dann gucken wir individuell, welche medizinischen Schritte man machen kann. Wichtig ist auch dort, einen individuellen Weg zu finden, zu gucken, was geht, was wünscht sich diese Person. Es gibt Schritte, die nicht rückgängig machbar sind und klar transparent machen, wo sind die Risiken. Und dann ist das ein Entscheidungsprozess der Person, den unterstützen wir.
Ich stelle es mir unheimlich schwer vor. Einerseits natürlich ja, die Person, die Ihnen dann gegenüber sitzt, komplett in allen Punkten zu unterstützen und dennoch vor gewissen Risiken zu warnen. Wie halten Sie da die Waage?
Indem wir klar und transparent machen, wo die Risiken sind. Die große Angst ist ja vor der Retransition, also die Person, die zurück wollen. Wenn man sich Daten dazu anguckt, sind die unter 1%, also relativ klein. Und wenn man eine gute Aufklärung macht und gut die Überlegung macht, wo will man gerne hin, Kinderwunsch zum Beispiel spielt eine Rolle, dann geht es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, all diese Dinge schon im Vorfeld gut bespricht mit der Patientin, dann ist es, glaube ich, ein guter, gehbarer Weg und der auch gerne angenommen wird. Es gibt aber durchaus Personen, die kommen in einer ganz klaren Vorstellung und sind ganz, ganz sicher. Da guckt man ganz kurz drüber, oberflächlich. Also man bespricht es und merkt, aber das ist so sicher, dass die Person sich schon intensive Gedanken gemacht hat. Das sind echt die meisten Personen, die zu uns kommen, die schon klar wissen, das und das will ich, die gut informiert sind über YouTube, über Instagram, über irgendwelche Online-Gruppen oder hier in Göttingen gibt es das Queere Zentrum, wo es eine Peer-to-Peer-Beratung gibt. Sowas haben viele schon gemacht.
Nochmal einen Schritt zurück. Wenn die Personen sich verhältnismäßig sicher sind, irgendwann in Richtung Transition zu gehen, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Also sie reden erstmal lange darüber, explorieren. Dann kommt es erstmal zu einer Hormonbehandlung oder wie läuft das ab?
Genau so. Im Endeffekt wäre der nächste Schritt dann die Hormonbehandlung, also gegengeschlechtliche Hormone zu geben. Und dann kann man überlegen, welcher Schritt dann kommt. Dann wäre eine Operationsmaßnahme, kann man überlegen. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt Mann zu Frau hat, die Haare epilieren. Man kann mit Kosmetik arbeiten, man kann mit verschiedenen Prothesen arbeiten. Dann kann man irgendwann operieren, gucken, dass man Geschlechtsangleichen macht oder nur eine kleine Operation bei Transmännern. Die wollen meistens nur eine Mastektomie. Bei den Transfrauen, die wollen schon gerne ein weibliches Genital haben, was dann sehr gut operiert werden kann, wo die Ergebnisse wirklich, die Chirurgen machen da echt Kunstwerke. Man geht quasi individuell vor und guckt sich an, was man alles machen kann.
Nochmal einen Schritt zurück. Die Hormonbehandlung. Sie sagen gegengeschlechtliches Hormon haben Sie es, glaube ich, formuliert. Östrogen, Testosteron, was haben die für Auswirkungen?
Also wenn wir jetzt einen Transmann haben, also eine biologische Frau, die sich eine männliche Identität hat, die bekommt Testosteron. Was passiert? Bartwuchs passiert, Akne passiert, Muskelaufbau passiert, Fettverteilung ist anders, wir haben einen leicht veränderten kann man sagen, Emotionen, die Aggression wird ein bisschen stärker, die Libido kann man anfangen stärker werden. Knorpel fängt an zu wachsen, also größere Nase, größere Ohren. Was sich nicht verändert, sind Knochenstrukturen. Das heißt, das Becken bleibt so, wie es ist. Die Körpergröße bleibt so, wie es ist. Gucken wir uns Transfrauen an, also biologische Männer, die weibliche Hormone bekommen. Was passiert? Die Haare werden dünner, die Libido sinkt. Es kommt zu einem Brustwachstum. Die Brustwarzen stehen aber etwas mehr zur Seite, also etwas lateraler. Die Haut wird ein bisschen weicher, die Emotionen werden affektlabiler. Was sich nicht ändert, sind Knorpelstrukturen. Also die Nase bleibt so groß, wie sie es ist. Knochenstrukturen bleiben so. Das sind so grob, was passiert.
Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
2 Jahre ist wirklich eine normale Pubertät, die sich entwickelt. Das heißt, es geht nicht sofort, sondern es ist ein langsam kontinuierlicher Prozess. Brustwachstum, sagt man, ungefähr 2 Jahre sollte man abwarten, bis man das beurteilen kann.
Und der Zeitraum zwischen Person kommt zu Ihnen und Moment Beginn der Hormonbehandlung, was ist da so im Schnitt?
Es hängt davon ab, wie sicher die Diagnose ist, oder sagen wir mal auch, wie gut die Person aufgeklärt ist, wie klar auch ist, dass es eine Transgeschlechtlichkeit ist. Es kann relativ zügig gehen, kann auch relativ lang dauern. Es ist sehr individuell. Ich möchte da gerade keine Zeit nennen, weil...
Von bis?
Von bis 3 Termine bis, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Bis unendlich. Also es gibt auch Personen, wo es aus medizinischen Gründen nicht geht, die Hormone zu geben. Ich hatte eine Person gesehen, ein älterer biologischer Mann, der gerne eine Frau sein will. Die Geschlechtlichkeit passt auch, ist eindeutig eine Transfrau. Diese Person hat aber so viel somatische Risikofaktoren, dass man da nicht einfach so Hormone geben kann. Da muss man da aufklären, dass es einfach nicht funktioniert, dass es sozusagen medizinisch nicht umsetzbar ist, weil Risiko zu groß.
Wie war da die Reaktion?
Traurig gewesen. Das Problem bei dieser Person war auch, sie hatte eine geistige Behinderung, hat das nicht richtig verstanden, welche Risiken da sind. Das ist nochmal eine Herausforderung, die bei der Person größer war.
Und abgesehen jetzt von diesen Spezialfällen sozusagen, wenn das somatisch nicht möglich ist, gibt es denn auch so Menschen, die zu Ihnen kommen, lange darüber sprechen und dann irgendwie doch sagen, ah ja, nee, doch nicht, ich denke doch nicht in Richtung hormonelle Behandlung und so weiter.
Gibt es.
Ja.
Es gibt Personen, die sagen, boah, ich gucke mir das an, ich will das gerne wissen. Ich hatte eine Transfrau bei mir, um die 50, 60, kam mit der Ehefrau zu mir ins Gespräch. Ein sehr religiöser Hintergrund, die Ehefrau sehr unterstützend. Und die Person hat gesagt, ich gucke mir das an, ich versuche das mal zu leben. Meine Gemeinde ist da sehr liberal und tolerant, das war die auch. Aber sie hat gemerkt, ja, eigentlich passt es nicht. Ich kann das nicht so leben, wie ich will. Ich suche für mich einen Kompromiss, damit ich auch in allen sozialen Bereichen zufrieden damit umgehen kann. Und man muss natürlich immer noch mal gucken, stecken dort andere Phänomene hinter, die die geschlechtliche Dysphorie erklären. Ein Trauma kann dahinter stecken. Es gibt noch andere Erkrankungen, die dahinter stecken können, die man abklären sollte.
Und wenn sich jemand für den Weg entschieden hat und bis hin zur Transition geht, wie begleiten Sie das? Also das ist ja nicht von heute auf morgen erledigt irgendwie. Wie
genau.
Stelle ich mir das vor?
Sie haben erstens richtig beschrieben, wir begleiten, wir therapieren nicht, weil die Transgeschlechtlichkeit ist keine Erkrankung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, Transgeschlechtlichkeit ist keine Erkrankung. Wir begleiten diesen Weg, gucken, wo sind die Herausforderungen. Wir begleiten beim Outing, wir begleiten beim Finden der neuen Rolle. Teilweise gibt es Rollenvorstellungen, die gar nicht passen. Die muss erstmal eine eigene Rollendefinition finden. Wir begleiten bei Stigmatisierungserfahrungen. Das sind so Dinge, die wir machen.
Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Was sind denn oder gibt es Begleiterscheinungen auch schon vor Transition möglicherweise, aber dass da psychische Probleme entstehen aufgrund von Ausgrenzung, Mobbing, diesen Sachen?
Wir wissen, dass Transpersonen einer starken Stigmatisierung ausgesetzt sind. Stigmatisierung bedeutet Stress und das kann psychische Erkrankungen zusätzlich noch triggern, wie Depressionen, Dinge, die aussehen wie Persönlichkeitsstörungen, aber keine sind, Selbstverletzung, Alkoholkonsum, Drogenkonsum. Sowas kann durch die Stigmatisierung passieren und da unterstützen wir dann natürlich auch, dass wir die begleitenden psychischen Symptome behandeln.
Das machen Sie dann auch oder ist dann genau, Kooperation mit?
Nee, okay. Wir machen die ganze psychiatrische, psychotherapeutische Versorgung, wenn das funktioniert. Mhm. Wenn die von zu weit wegkommen, gucken wir, dass das dann vom niedergelassenen Psychiater mitbetreut wird.
Mhm. Welche Rolle spielt das soziale Umfeld, Familie?
Eine große Rolle, eine Familienstruktur, FreundInnenstruktur kann sehr, sehr stützend sein. Das ist das, was wir am meisten erleben, kann aber auch ausgrenzend sein. Wenn man sich vorstellt, boah, die ganze Familie lehnt mich ab und ich bin dann nur noch alleine, keiner will mehr was mit mir zu tun haben, meine Eltern wollen nichts mit mir zu tun und meine Geschwister, dann kann das sehr, sehr belastend sein und dann gibt es durchaus Transpersonen, aber wirklich sehr selten, die sagen, nee, den Weg gehe ich nicht. Mhm.
Und Sie sagten jetzt eben schon, dass ein sehr geringer Teil die mögliche Umkehrbarkeit in Anspruch nimmt, sozusagen. Mhm. Sind denn aber trotzdem dann Zweifel im Nachhinein auch da? Beispiel Kinderwunsch.
Ja, aber das klären wir ja vorher ab. Mhm. Also PatientInnen, die ich begleitet habe und die wir begleitet haben, gab es keine richtige, echte Retransitioning. Mhm. Die wir sehen, die haben das relativ hopp gemacht und waren eher in Beratungszentren und haben da wenig Unterstützung bekommen, aber auch diese Fälle sind extremst selten. Mhm. Genau. Jetzt habe ich die Frage sonst, okay, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich sie beantwortet habe.
Ja. Nee, ich hatte nochmal den Begriff Kinderwunsch so in den Raum geworfen. Also ist das was vorkommt oder ist es wirklich vorher so gut alles aufgeklärt?
Also wir klären darüber auf. Ja. Ne? Man kann natürlich, wenn man jetzt eine Transfrau ist, kann man seine Samenfäden einfrieren lassen. Als Transmann kann man auch Eizellen einfrieren lassen. Da ist es aber schwierig mit der Leihmutterschaft. Das geht in Deutschland nicht. Mhm. Man muss überlegen, erfüllt man sich die Kinderwunsch vorher? Mhm. Die Herausforderung ist natürlich, wir besprechen das mit teilweise 18-, 19-jährigen Personen, die auch keine Vorstellung haben, ob sie Eltern werden wollen. Mhm. Na, wenn sie selber mal in ihre Lebensgeschichte schauen, wann sich so die Frage stellt, dann wahrscheinlich erst dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat es beruflich gesettelt, man hat irgendwie ein Zuhause gefunden. Mhm. Das haben die ja noch nicht. Mhm. Sodass wir im Vorfeld das schon mal intensiv besprechen müssen. Mhm.
Sie haben jetzt gerade schon das Alter angesprochen, 18, 19. Ist das denn so die Hauptgruppe, die zu Ihnen kommt?
Wir haben zunehmend junge PatientInnen, 18, 19 bis 25, so unsere größte Gruppe, die wir haben.
Okay. Ich würde gerne ein kleines Assoziationsspiel mit Ihnen spielen.
Ja.
Ich nenne Ihnen Begriffe und Sie reagieren darauf, entweder mit einem Begriff, mit einem Satz. Ich frage gegebenenfalls nochmal nach. Der erste Begriff ist Tabu.
Täglicher Alltag meines Berufes, sich mit Tabus zu beschäftigen.
Mhm. Diskriminierung.
Genauso häufig sehe ich in allen Bereichen, nicht nur bei Transgeschlechtlichkeit, sondern auch wenn es um verschiedene sexuelle Spielarten geht.
Ist das was, was Sie noch wundert? Also ich meine, Sie befassen sich so lange jetzt ja schon mit dieser Thematik oder ärgert?
Boah, das ärgert mich manchmal, ja. Wenn man... Nehmen wir das Thema BDSM. Mhm. Wenn dann Aussagen kommen, wo ich denke, das passt doch nicht, das ist eine normale sexuelle Spielart, wo so Mythen vorhanden sind, wo Menschen ausgegrenzt werden, die sexuell einfach ihre Freiheit leben. Es soll ja nicht jeder machen. Jeder soll nach seiner Fassung leben, jeder soll danach leben, wie er das für sich richtig empfindet. Mhm. Aber ich finde es immer schwierig, dass man dann so Mythen hat, was machen die da? Die tun sich alle weh oder die Swinger, die Vögeln da wie die Weltmeister durch die Gegend, ohne eine Idee davon zu haben, was denn da wirklich passiert.
Was fordern Sie da? Entweder die Klappe halten oder sich einfach mal intensiver damit beschäftigen, bevor man...
Ich fordere einen liberalen Umgang damit. Mhm. Ich finde, solange man sich selber nicht massiv schädigt und keinen anderen schädigt, darf man doch sein Leben so leben, wie man es möchte. Mhm. Und alle Bereiche sind total toll. Ich mag es auch nicht, wenn man Leuten sagt, die totalen schönen Blümchensex haben, ihr macht doch mal was anderes. Blümchensex kann total toll sein. Mhm. Jeder hat ein eigenes Bedürfnis, eigene Wünsche, was Sex angeht, was Geschlechtlichkeit angeht. Und alles ist gut.
Okay. Der nächste Begriff ist Medizindidaktik.
Ich habe eine Ausbildung Medizindidakte, ich mag das. Das brauchen wir, um Medizinstudierende gut zu unterrichten. Mhm,
ihre Augen leuchten direkt, also sie haben da auch richtig Bock drauf, ja. So, oder? Ja. Was macht den Reiz da aus?
Den Reiz daran macht aus, junge Menschen, also müssen nicht junge Menschen sein, also Menschen zu begeistern von seinem eigenen Fach, mhm, und das eigene Fach so zu vermitteln, dass man den Lernzuwachs optimiert, also in kurzer Zeit viel Lernzuwachs zu erreichen.
Okay. Der nächste Begriff ist Scham.
Oh, das ist ein häufiges Thema. Thema bei meinen PatientInnen, Scham, aber auch bei meinen Studierenden, die teilweise rot anlaufen, wenn sie das Wort Sex nur in den Mund nehmen. Mhm. Ich liebe es manchmal, mit Scham zu spielen und Leute durcheinander zu bringen. Ja, Scham ist was Schickes.
Okay.
Und man darf sich auch schämen, ne? Also das ist, glaube ich, was ganz Menschliches.
Ja. Aber weil es Ihnen so viel Spaß macht, dann lassen Sie uns über Sexualität sprechen. Was spielt das für eine Rolle in unserem Leben?
Boah, ich glaube, für jeden ganz anders. Mhm. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Ich finde, Sexualität ist ein sehr wichtiges, nonverbales Kommunikationsmittel in Paarbeziehungen, wenn es um Nähe, Geborgenheit und Akzeptanz geht. Mhm. Auch nicht nur Paarbeziehungen, es ist, kann was zwischenmenschlich, kann das ganz viel, kann man da ganz schön und fein drüber kommunizieren. Mhm. Kann, muss aber nicht, ne? Es gibt auch Menschen, die das benutzen, ohne richtig zu kommunizieren.
Ja, ja. Das heißt eigentlich, also spielt es auch aus gesundheitlicher Sicht aber eine wichtige Rolle, Sexualität auszuleben?
Sex ist gesund. Also fürs Wohlempfinden, für die Lebenszufriedenheit, für unser Körper per se, fürs Herz-Kreislauf-System, fürs Immunsystem. Sex ist schon gesund. Mhm. Es gibt ungesunde Sexualpraktiken, dann ist es schlecht, aber Sex ist sonst ein gesundes Tun, ja.
Mhm. Und haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten da eine Veränderung im Umgang damit erlebt? Also gesellschaftlich, dass man da jetzt vielleicht mehr drüber spricht als noch früher? Oder?
Also wir haben interessante gesellschaftliche Entwicklungen. Es gab in den 60er, 70ern schon mal eine Entwicklung, wo man viel und offen darüber geredet hat. Mhm. Dann ging es wieder ins Konservative zurück oder ins Tabuisierende zurück, dann hatten wir wieder etwas mehr Offenheit. Und jetzt haben wir so ein zwiegespaltenes Ding. Es entwickelt sich, es gibt einen offenen Teil und in anderen Bereichen entwickelt sich das ziemlich einschränkend, antiliberal, stigmatisierend. Es gibt so beide Entwicklungen gerade, die so gegeneinander stehen. Wir haben eine starke Polarisierung, die ich erlebe, die ich nicht für gut empfinde, weil das Liberale dann verloren geht, das Offene.
Wodurch kommen diese zwei Pole?
Ich glaube, der eine Pol, der unbedingt ganz offen sein will, will für die Rechte kämpfen und sieht nicht, dass es ihm nicht gelingt, den Rest der Bevölkerung mitzunehmen, dass sie zu extrem sind. Mhm. Und dieses zu extrem sein hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir einen Teil der Bevölkerung verloren haben, das einfach nicht mehr verstehen, was wir gerade mit Gender und so weiter meinen. Diesen Teil der Bevölkerung haben wir verloren und alles, was man nicht versteht, kann ängstlich machen und sorgt dafür, dass man sich davon distanziert. Und so erkläre ich mir dieses Konservative, was sich entwickelt. Mhm.
Ist das eher die ältere Generation?
Nein. Also die 68er sind jetzt 70, 80. Die sind es nicht. Ja. Wir sehen es eher bei den Jüngeren anstatt bei den Älteren. Wir haben natürlich in der Schule eine gute Aufklärung. Das funktioniert wirklich gut. Ich glaube, das zeigen auch Studien der BZGA, dass die jungen Erwachsenen gut auch mit Sexualität umgehen können. Aber es gibt halt auch welche, die nicht mitgenommen wurden. Mhm. Und die wir gesellschaftlich überfordert haben.
Mhm.
wir meine ich damit die Sexualmediziner, Sexualpsychotherapeuten, die teilweise zu schnell nach vorne gepasht sind.
Da beziehen Sie sich mit ein?
Mit ein, mit Sicherheit.
Ja, aber warum zu schnell? Also ich meine, Sie hatten ja einen Grund, weshalb Sie...
Naja, ich glaube, man muss gut erklären, man muss gut mitnehmen, man muss gut auch die Sorgen verstehen, die da sind. Und gerade in der Gender-Debatte hat man viele Wechsel gehabt, viele neue Begriffe, immer wieder neue Begriffe, die ich als Wissenschaftler, Sexualmedizin sehr gut verstehen kann, wo ich mitgehe, wo ich auch hinterstehe. Aber ich glaube, die muss man auch gut vermitteln können. Und das ist teilweise nicht gelungen, hat die Gesellschaft verunsichert. Ist eine Hypothese, ne? Dass
ja,
das so ist.
Ja, ja. Mhm. Zum Beispiel erkennbar so bei dem Sprachgebrauch, also dieses...
Ja, dieses Gender-Diskussion, ich jetzt in der Sprache ja oder nein.
Ja.
Ja, es gibt ja zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Mhm. Die einen sagen, das muss ich unbedingt tun, wenn ich es nicht tue, dann bin ich out. Mhm. Und die anderen sind die, die sagen, nee, das macht man überhaupt nicht, das ist doof. Das merke ich bei Vorträgen. Mhm. Wenn ich nicht gescheit gender, kriege ich von der einen Seite Ärger. Mhm. Wenn ich ein Publikum habe, was aus einem anderen Bereich kommt, dann kann es sein, dass ich dann E-Mails kriege, wie können Sie nur so viel gendern, dieser ganze Gender-Scheiß. Mhm. Da ich merke diese beiden Pole.
Fällt es Ihnen schwer zu gendern? Das ist eine Gewöhnungssache, würde ich behaupten. Ist eine Gewöhnungssache,
ja.
Okay.
Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt gut gegendert habe, das müssen Sie beurteilen.
Doch, ich glaube ja. Ich finde das ganz spannend, weil ich versuche auch das zu machen, tatsächlich. Und trotzdem fällt es mir noch auf, dass ich das dann mache. Also es ist noch ein bewusstes daran erinnern, dass ich jetzt gerne gendern möchte. Mhm. So. Und ich bin mal gespannt, ob sich das in den nächsten Jahren verselbstständigt, also, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt.
Ich glaube, ich gender auch zu Hause. Mhm. Meine Kinder gendern auch. Mhm. Und meine Tochter hat es Ärger gekriegt von einem Lehrer, dass das Gendern zu viel wäre. Mhm. Also es scheint wohl einigermaßen beim Sprachgebrauch drin zu sein. Sie haben recht, es ist eine Gewöhnungssache.
Ja, okay.
Aber es gelingt mir auch nicht immer, ne? Also
ja, ja, okay. Nee, ich glaube, die letzten Minuten waren ganz gut. haben Sie sich denn auch allein schon von Berufswegen mit den diversen Pronomen auseinandergesetzt? Da blicke ich zum Beispiel irgendwie immer nicht mehr so ganz durch.
Das habe ich schon versucht bei uns auf Stationen. Ich leite eine Station mit jungen Erwachsenen. Mhm. Da geht es gar nicht um Sex oder Geschlechtlichkeit. Aber wir haben eine Vorstellungsrunde. Und da spielen die Pronomen eine Rolle und die stellen sich dann mit dem passenden Pronomen vor.
Mhm. Aber haben Sie da denn, sind Sie schon komplett
durchgestiegen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege.
Ja.
Also ich glaube, ich bin nicht der Fachmann. Wenn Sie mich jetzt fragen, könnte ich auf die Nase fallen.
Aber stets bemüht.
Ich bin stets bemüht.
Okay.
Stets bemüht ist durchgefallen, ne?
Nee, ist schon okay. Sie dürfen weitersprechen. Nochmal zurück zum Thema Sexualität. Sie sagen, es ist wichtig, und gehört irgendwie zum Leben dazu und sollte vielleicht auch ein bisschen weniger Tabuthema sein an der einen oder anderen Stelle. Wie ist es, wenn das mit der Sexualität nicht läuft? Also da kommen ja auch Menschen zu Ihnen aus den unterschiedlichsten Gründen. Lassen Sie uns da gerne nochmal drüber sprechen. So ein paar Sachen haben Sie am Anfang schon aufgezählt. Was für Probleme können auftreten?
Sexuelle Lustlosigkeit, Erektionsstörung, Erregungsstörung, Schwierigkeiten mit dem Orgasmus, Schwierigkeiten nach dem Orgasmus, Schwierigkeiten Nähe zu erleben, emotionale Instabilität, gibt verschiedene Schwierigkeiten.
Wenn diese Menschen zu Ihnen kommen, wie sieht denn da sozusagen die Diagnostik aus oder so die ersten Schritte? Also muss auch da geguckt werden, kann das organische Ursachen haben? Was liegt dahinter oder wie geht man davor in der Sexualtherapie?
Der erste Schritt ist, dass die Person über Sex reden können. Das haben wir ja alle nie gelernt, auch ich nicht. Mhm. Und PatientInnen, die zu mir kommen, haben das auch nie gelernt. Mhm. Denen fehlen die Worte. Mhm. Und das erste ist, dass wir in den ersten Stunden, Minuten schaffen, erstmal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um das Wort Scham haben Sie schon genannt, um den Scham zu reduzieren. Mhm. Die sprechen von einer fremden Person, ich bin fremd. Und dann die passenden Wörter zu finden. Das ist der erste Schritt. Und wenn die Vertrauensbasis da ist und die darüber reden und teilweise erst mal nicht darüber reden, wird auf einmal das Problem oder kann dann deutlich kleiner werden. Weil man merkt, boah, das ist doch gar nicht so schwierig. Mhm. Und dann gucke ich natürlich hin, woran kann das liegen? Mhm. und kann liegen an organischen Ursachen. Da ich kein Urologe, kein Gynäkologe, kein Endokrinologe bin, lasse ich mir die Befunde geben. Ich kann sie aber als Sexualmediziner deuten und lesen. Also guck nach somatischen Ursachen, guck nach medikamentösen Ursachen, guck nach psychischen Ursachen, guck nach Ursachen, die mit sexuellen Mythen zu tun haben. Also ich guck nach, wo ist der Hauptansatzpunkt, den ich wählen kann, um diese sexuelle Herausforderung zu lindern.
Und dann läuft das gesprächsbasiert sozusagen.
Genau. Also ich bin ja als Psychotherapeut und Psychiater der gesprächsbasierte Mediziner. Ja, ja. Bei einer Gynäkologin wird das anders verlaufen. Die wird auch sprechen, aber eine Untersuchung machen. Also ich mache keine körperlichen Untersuchungen.
Und die Menschen, die zu Ihnen kommen, würden Sie an manchen Stellen vielleicht sagen, so, okay, Problem XY, warum sind Sie nicht schon vor 3 Jahren zu mir gekommen? Also es spielt so gar keine Rolle. Nee.
Also muss ja sagen, es ist doch erstmal mutig von einer Person überhaupt zu kommen und dieses schambesetzte Thema in Angriff zu nehmen. Und da würde ich doch nie sagen, warum sind Sie nicht vor 10 Jahren gekommen?
Nein, sagen würden Sie es hoffentlich sowieso nicht, aber ich meine aus therapeutischer Sicht, dass man gegebenenfalls sagt, wären wir das Problem früher angegangen, hätte sich es vielleicht nicht so krass, hätte auch Auswirkungen vielleicht auf was anderes oder so.
Das mag ja wissenschaftlich so sein, oder? Aber ich habe ja nichts davon, in die Vergangenheit zu schauen. Sondern die Vergangenheit ist Vergangenheit, die hat Einfluss auf uns gehabt, die kann ich aber im Hier und Jetzt gar nicht ändern. Ich kann nur im Hier und Jetzt arbeiten und wenn Sie zu mir kommen, sage ich, schön, dass Sie da sind, wir gucken uns das an, wir machen vielleicht eine gute Anamnese, kann sein, dass es irgendwas mit Ihrer Vergangenheit zu tun hat, wir gucken im Hier und Jetzt, wie können wir Ihre Herausforderung, die Sie gerade beschreiben, jetzt gerade lösen, wie können Sie die lösen, wie kann ich Sie dabei unterstützen.
Haben Sie so eine grobe Zahl im Kopf, wie viele Menschen dann fertig sind mit der Therapie bei Ihnen und wirklich einen deutlichen Therapieerfolg haben?
Es gibt Studien dazu, die sagen, wir liegen zwischen 70% und 80%. Die sagen, wow, ich habe davon profitiert. Teilweise liegt das Profitieren aber nicht darin, dass man sagt, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe jetzt anstelle von einmal im Monat Sex, 10-mal im Monat Sex, sondern das Ziel ist, ich bin zufriedener mit dem, wie ich meine Sexualität lebe.
Ab wann würden Sie denn sagen, sollten Menschen sich an Sie wenden?
Die dürfen mit allen Sorgen und Anliegen, die mit Sex zu tun haben, vorbeikommen. Wir müssen natürlich gucken, ist das, was an Vorstellung da ist, ist das wirklich etwas, wo wir sagen, boah, das ist irgendwie, ich finde es schwierig, normalweichend schwierig, passt nicht, ist irgendwie sozusagen medizinisch relevant oder ist es eher ein sexueller Mythos, den jemand hat? Ich nenne ein Beispiel, Patient, der zu mir kam, von seiner Frau geschickt, dass er zu früh kommt. So, und wie lange kam er, wie lange braucht er bis zum Orgasmus? 15 bis 20 Minuten. Das ist super. Der durchschnittlich irgendwie bei 5 bis 8 bis 9 Minuten. Der hat aber eine falsche Forschung von dem, was Norm ist. Und dann kann man damit arbeiten, mit Fakten sagen, boah, das ist doch gar nicht so schlecht, das sind echt gut, das sind besser als der Durchschnitt. Oder auch Forschung, boah, ich bin sexsüchtig. Es gibt Sexsüchtige, massives Leiden, aber es gibt auch Personen, die kommen zu uns und sagen, sie sind sexsüchtig, weil irgendwer das behauptet hat und wir gucken uns an und sagen, nö, das ist doch alles safe. Ja, so wie das Leben ist doch in Ordnung. So, dass man so Ideen hat von dem, in welchem Rahmen bewegt sich Sexualität und das dann einordnen können, was das Gegenüber uns sagt. Und der Rahmen ist relativ breit. Sexualität ist unwahrscheinlich vielfältig, unwahrscheinlich individuell. Ich sage gerne immer, es ist eine bunte Blumenwiese und gucken, wo wir gerade sind und selten, dass man aus der Blumenwiese rausfällt.
Und dennoch, wann ist der Punkt erreicht, wo Sie sagen so, okay, da sollten wir mal drüber sprechen?
Leiden spielt eine Rolle, wenn man selbst darunter leidet oder das Gegenüber drüber leidet.
Okay.
Ich spreche jetzt nicht von Sexualstraftaten, ne? Also wir sind jetzt im Normbereich.
Ja, genau. Und beim Thema Sexsucht, das Sie gerade schon angesprochen haben, ab wann ist das eine Sucht? Wie ist das definiert?
Ja, da gibt es die Definition, so ganz grob ist, wenn man sozusagen sein soziales Umfeld vernachlässigt, wenn man sich darüber massiv verschuldet, sozusagen wie bei einer Sucht, wenn man quasi andere Bereiche, die wichtig sind, so vernachlässigt, dass man sich dadurch selber schädigt.
Und auf eine Sache würde ich gerne nochmal kurz zu sprechen kommen, die Sie ganz am Anfang schon genannt haben. Das ist sexuelle Funktionsstörung aufgrund von Medikamenten, also diese SSRI-Geschichte. Ist das was, was alle auf dem Schirm haben, die diese Medikamente austeilen, was ja in dem Fall, bei, also Antidepressiva durchaus auch mal HausärztInnen sind?
Also ich glaube, dass das viele wissen. Aber viele gar nicht wissen, wie hoch die Zahl ist. Die ist nämlich ziemlich hoch bei den SSRIs. 70% haben darunter sexuelle Schwierigkeiten, vielleicht sogar mehr. Es ist eine Steigerung von teilweise über das 20-fache vom Risiko einer sexuellen Schwierigkeit. Also viele wissen gar nicht, wie häufig die sind. Und was auch eine Herausforderung ist, die klären darüber nicht auf, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Thema Sex, wie sie es überhaupt thematisieren als Ärztin. Und die fragen später nicht nach, hat das denn sexuelle Schwierigkeiten gemacht, weil sie sich auch nicht trauen, Sex anzusprechen. Das ist ja die Herausforderung.
Aber trauen sie sich nicht, das anzusprechen oder denken sie, dass dann das Medikament gegebenenfalls abgesetzt wird?
Trauen sich nicht, das anzusprechen, ist glaube ich die höchste Gruppe. Die haben es nie gelernt. Die, okay. Die haben es nicht gelernt zu Hause, die haben es nicht gelernt in der Schule und im Studium auch nicht. Also, woher sollen sie es können? Also einige können es, ja, aber viele haben das nicht gelernt. Auch im Psychologiestudium haben sie es nicht gelernt. Und da fehlt was. Da fehlt was an Wissen, da fehlt was an Kompetenz, an Fähigkeiten, überhaupt erstmal darüber zu reden.
Was muss denn passieren, dass wir alle mehr drüber sprechen?
Ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Die Sexualpädagogen in den Schulen sind schon auf einem guten Weg. Ich glaube, das muss gestärkt werden oder kann gestärkt werden. Und in den Studienfächern muss das integriert werden. Und zwar nicht als irgendein Nebenfach, wir machen mal eine Stunde über Sex reden. Das muss man trainieren, so wie man viele andere Sachen auch trainiert, wie ich eine Untersuchung des Herzens trainiere, muss auch das Reden über Sexualität trainiert werden. Und das muss im Curriculum so integriert werden, dass es gut abgebildet wird.
Ich meine jetzt nicht nur zwingend im genau, an der Uni oder in der Ausbildung, was auch immer, sondern auch gesellschaftlich. Also besteht da ein Bedarf? Weil wenn Sie jetzt sagen, auch es gibt ja super viele Leute, die einfach nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Kann man das denn im Nachhinein noch ändern?
Weil natürlich kann man das ändern. Man kann damit selber anfangen, im privaten Umfeld mit seiner Partnerin darüber zu reden und sich darüber auszutauschen. Ich glaube, das wäre ein Weg, den man gehen kann. Formuliere es gerade extra nicht die Medien, weil die Medien darüber ja berichten, aber das wird teilweise oberflächlich gemacht und teilweise, man sieht dann einen Bericht, okay, aber das sorgt ja nicht dafür, dass ich das sprechen lerne. Also das muss man ja selber irgendwie in einem Rahmen tun und auch irgendwie lernen, die Wörter zu finden. Das kann man zu Hause für sich mit seiner Partnerin dann machen.
Okay. Mehr sprechen.
Mehr sprechen finde ich ganz wichtig.
Ich würde Sie zum Abschluss gerne fragen, wie verabschieden Sie sich von Ihren PatientInnen? Gibt es da so einen Satz, den Sie immer raushauen oder eine gar nicht?
Ich habe keinen Spruch, den ich raushaue an der Stelle.
Okay. Dann habe ich jetzt auch keinen Spruch, den ich noch raushaue. Ich bedanke mich einfach nur.
Ja. Raushalten.
Nein, das mache ich nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's schon wieder mit Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wenn ihr was loswerden wollt, Fragen habt oder auch Themenvorschläge, meldet euch über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.